Diese Episode wird dir präsentiert von Join, deiner Trainings-App für deine Ziele im Frühjahr. Join passt sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit an.
Mehr Infos unter join.cc/sitzfleisch.
Herzlich willkommen zur dritten Staffel von Sitzfleisch,
dem Podcast mit Christoph Strasser
und Florian Kraschitzer.
In dieser dritten Staffel geht es ums Race Around Niederösterreich, um die österreichische Meisterschaft im Ultraradsport.
Und um das Duell.
Das Duell zwischen uns zwei.
Wir sind zurück. Christoph, du hast wieder zum Trainieren angefangen. Du hast jetzt 3 Wochen Rad frei gehabt.
Ich habe 3 Wochen Off-Season gehabt, ja. Es ist ja nach dem Race Around Niederösterreich noch das Training weitergegangen, um in der trainingsfreien Zeit nicht zu sehr abzubauen. Das heißt, es war nicht direkt nach dem Rennen das Training vorbei. Ich habe da noch einige Wochen recht einbeißen müssen und habe jetzt trotzdem 3 Wochen gehabt mit viel Wandern, mit ein bisschen locker Radlfahren, und das war eigentlich echt eine coole Zeit. Und ich habe da wieder so eine alte Liebe wieder entdeckt, nämlich in die Berge unterwegs sein. Manchmal ein bisschen schneller, manchmal ganz gemütlich. Das war echt schön. Und jetzt seit Ende November geht es wieder weiter mit echt harten Intervalltrainings, und ich vermisse die Offseason schon wieder oder freue mich auf die nächste. Wie läuft es bei dir zurzeit?
Ja, ich habe direkt nach dem Race Around Niederösterreich meine Offseason gehabt, ganze 2 Monate, und habe jetzt wieder angefangen zum Trainieren, aber ich bin gut unterwegs.
Und apropos wieder angefangen, an dieser Stelle auch nochmal danke für die vielen Feedbacks und die vielen positiven Rückmeldungen zu Sitzfleisch. Es ist jetzt anscheinend die Zeit von Spotify-Jahresauswertungen. Flo, du hast dir das auch gemacht, oder ich bin jetzt so der App-Benutzer, aber da haben wir einige Zuschriften gekriegt von Leuten, die sogar 11 Episoden an einem Tag gehört haben.
Was eine bemerkenswerte Leistung ist und wozu man nur gratulieren kann.
Aber du hast mir die Auswertung von dir gesagt, da stehen, weiß ich nicht, wie viele 1000 Minuten, was du Podcast gehört hast selber. Ich glaube, Radl gefahren bist du nicht so viel, oder?
Nein, Radl gefahren bin ich nicht annähernd so viel. Das steht leider in keinem Verhältnis. Ich hoffe, dass ich das nächstes Jahr umdrehen kann oder zumindest gleich aufbringen kann und zumindest so viel Radl fahre wie Podcast her.
Jedenfalls war das für uns auch ein Grund, dass wir gesagt haben, es ist jetzt wieder an der Zeit, weiterzumachen, weil jetzt, wo viele Leute sicher drinnen trainieren werden, am Heimtrainer, am Smart-Trainer oder wo auch immer, und dabei ein paar Episoden anhören möchten, da freuen wir uns wieder, wenn wir die Trainingszeit vielleicht ein bisschen verkürzen können, beziehungsweise sie ein bisschen abwechslungsreicher gestalten können, wenn wir die Geschichte erzählen vom Race Around Niederösterreich.
Und vor allem brauchen wir mehr Content, dass wir auch bei den Vielhörerinnen in den Top 5 landen, weil mit unseren 900 Stunden, die wir bisher produziert haben, langt es bei Vielhörern nicht in die Top 5.
Meinst du vielleicht 900 Minuten?
900 Minuten. 900 Stunden wären gut, ja.
Schauen wir, dass wir dorthin kommen. Hast du schon konkrete Ziele im nächsten Jahr, für die du jetzt schon trainierst, oder lass das Jahr mal auf dich zukommen?
Nein, ich habe ein ganz konkretes Ziel. Wenn man sich die Staffel bis zum Ende angehört hat, dann weiß man, was mein Ziel ist, und ich will nicht vorausgreifen, aber ich bin hart am Trainieren.
Und bei mir ist es auch so, ich habe das Ziel, was eigentlich heuer angestanden wäre. Ich will den 24-Stunden-Weltrekordversuch machen, und ganz optimistisch und selbstbewusst habe ich mir die 1000 Kilometer als Ziel genommen, wohl wissend, dass das kaum möglich ist, beziehungsweise da bei uns nicht möglich ist. Aber in der dünnen Höhenluft von Colorado auf 1600 Meter Höhe doch. Jetzt ist es 2020 nicht möglich gewesen, durch Reisebeschränkungen, durch Planungsunsicherheit, und es ist jetzt weiterhin mein Ziel, und es wird jetzt 2021 hoffentlich klappen. Aber natürlich möchte ich ja bei ein, zwei anderen Rennen mitfahren, da warte ich auch noch ein bisschen ab, um zu schauen, was wird dann stattfinden, wo gibt es vielleicht wieder organisatorische Probleme. Und es war ja beim Race Around Niederösterreich heuer eine große Challenge, dass wir eigentlich den Termin im Frühling gehabt hätten, im Mai, und schlussendlich ist es dann im September über die Bühne gegangen.
Und dank der Verschiebung habe ich auch die Möglichkeit gehabt, teilzunehmen. Also es wäre gar nie zum großen Duell gekommen ohne die Verschiebung. Man muss auch das Positive in der Katastrophe sehen.
Ja, absolut. Es war sehr positiv, dass es überhaupt durchgeführt worden ist und es ist ja wirklich extrem gut organisiert, das Restaurant Niederösterreich. 2019 ist es zum ersten Mal ausgetragen worden und das Spezielle ist, dass es rund um Niederösterreich geht, ums größte Bundesland Österreichs und die Strecke hat 600 Kilometer, exakt genau 600 Kilometer und circa 6000 Höhenmeter.
Es ist aus meiner Sicht konzipiert als 24-Stunden-Rennen im Ultraradfahrmodus mit Pacecars. Deswegen ist es jetzt nicht die grenznaheste Strecke und das überschneidet sich nur teilweise mit der Race-Around Austria-Strecke. Es ist ein bisschen weiter herinnen, aber dafür halt mit dem Ziel, da 24-Stunden-Rennen auf die Beine zu stellen. Und das ist auch das, was den Reiz für jemanden wie mich ausmacht, um bei so einem Rennen auch mitzufahren.
Es hat sehr starke Ähnlichkeit mit Race Around Austria Challenge. Das hat 560 Kilometer ungefähr und ein paar Höhenmeter weniger. Und das macht, glaube ich, auch gewisse... Man kann es irgendwie vergleichen. Also ich bin ja 2018 schon bei der Challenge mitgefahren. Beim Race Around Niederösterreich war das jetzt das erste Mal. Und jetzt haben wir natürlich im Vorfeld schon überlegt, anhand der Leistungsdaten, wie viel Watt werde ich fahren können, wie viel Zeit ist realistisch, welche Durchschnittsgeschwindigkeit ist realistisch. Und ich bin da ein bisschen ein Wettkampfdenker und da hilft mir das natürlich schon, wenn ich ungefähr weiß, auf was lasse ich mich da ein. Und durch Trainingsauswertungen und Leistungstests und einfach viele Rennen, die ich schon gemacht habe, weiß ich auch, wie viel ich dann wirklich realistischerweise drucken kann und machen wir da eigentlich ganz realistische Ziele.
Und zu denen kommen wir dann noch später. Ich sehe schon wieder vor mir liegen, die deine Marschtabelle, mit der ich heuer nichts zu tun gehabt habe, weil ich ja mein eigenes Rennen gefahren bin. Aber was ich sehe, nachdem es nur 6 Timestations sind, viel größere Zeilenabstände und ich glaube, da gibt es dann weniger Verrutsche in der Zeile. Es ist einfacher zum Lesen aus dem Pacecar, aus dem Fahrenden.
Ja, du hast jetzt ein kleines Fettnäpfchen hast schon eingetreten, wenn es wieder darum geht, wie gut bist du im Zeilenlesen. Es sind nämlich 10 Timestations. Aber ich habe mir da 6 Spalten gemacht für mögliche Zeiten. Also ich habe mir einfach die Zeit hergenommen vom Vorjahressieger, vom Dominik Schickmeier, der mit einer Superleistung das Rennen gewonnen hat und 19 Stunden, 9 Minuten braucht hat mit 31,3 km/h Durchschnitt. Und ich habe mir jetzt quasi 2 Varianten gemacht, wo ich mir gedacht habe, wenn es nicht gut läuft, wenn das Wetter schlecht ist, 20 Stunden möchte ich in jedem Fall schaffen. Und wenn es richtig gut geht, habe ich da stehen, 17 Stunden, 35 Minuten ist das Bestmögliche, wo ich mir denke, das ist mit 34 km/h Durchschnitt realistisch, wobei ich natürlich die Schätzung abgegeben habe, wie ich die Strecken noch nicht kennt habe.
Und vielleicht gehen wir gleich jetzt auf die Strecken ein. Wir haben sie beide nicht gekannt und haben uns 2 Wochen vorm Start überlegt, naja, schauen wir uns einmal den Teil mit den meisten Höhenmeter an. Vielleicht erzählst du mal von unserer kurzen Trainingsrunde.
Ja, also den ersten Teil der Strecken kann man vielleicht so charakterisieren, es ist leicht hügelig, es geht durchs Waldviertel, Start und Ziel ist ja in Weitra und das ist eine Strecke, die wir vom Race Around Austria kennen. Also ich am Radl, du als Betreuer im Auto, wir sind nicht auf der ganz gleichen Strecke, aber es ist doch von der Topografie her ziemlich ähnlich.
Um nicht zu sagen, dass dort alles gleich ausschaut, aber man fühlt sich... Es kommt dann bekannt vor. Es fühlt sich bekannt an zumindest.
Und dann ändert sich eigentlich die Strecken, nachdem wir die Donau überqueren, also so an der Grenze Österreich-Slowakei geht es dann über die Donau und mit Beginn des Burgenlands geht dann die Race Round Niederösterreich-Strecke mehr ins Landesinnere einer, Richtung Wiener Neustadt, Richtung Semmering. Und dort ist laut Streckenprofil einfach die Strecken, dort wird es schwer. Da kommen Höhenmeter, da kommen viele Anstiege. Und die Strecken haben wir uns angeschaut. Da sind wir eine Woche vor dem Rennen rausgefahren bis zum Semmering und haben die Radl einpackt gehabt und haben vom Semmering aus die, was wir gedacht haben, schwierigsten Teile der Strecke uns mit dem Radl angeschaut.
Wenn man sich das Streckenprofil anschaut, es sind 3 große, lange Spitz drinnen im Streckenprofil. Das ist der Semmering, das ist die Kalte Kuchel und das ist der Wastel am Wald. Das sind die drei höchsten Erhebungen. Und wir haben gedacht, naja, dort werden die meisten Höhenmeter sein, das wird das Schwierigste sein. Und dann haben wir uns die drei Berge angeschaut, sind die drei abgefahren und sind dann wieder ins Auto und sind wieder zurück nach Graz gefahren und haben dann beim Rennen ein bisschen gebüßt, aber dazu kommen wir wahrscheinlich ein bisschen später.
Ja, es ist auch wie beim Race Across America so, dass die größten Erhebungen im Streckenprofil nicht immer die schwierigsten sind und dass die scheinbar kleinen Hügeler vielleicht einen doch mehr zur Verzweiflung bringen, als man rein vom Streckenprofil her glaubt. Aber ja, das werden wir dann noch im Detail hören.
Vielleicht ein bisschen zurück zu unserer Motivation. Warum haben wir uns angemeldet? Warum hast du dich angemeldet? Du hast das schon angesprochen. Eigentlich von deiner Trainingsplanung her. Das Rennen wäre im Mai gewesen, es war für Mai geplant und du hast dich für die Austragung im Mai angemeldet.
Dann ist im Frühling eben, hat sich natürlich alles verändert, viele Absagen sind gekommen, dann waren wir, glaube ich, alle glücklich, dass das Rennen verschoben worden ist auf Herbst und nicht komplett entfallen ist. Und mein zweiter geplanter Rennhöhepunkt wäre das Race Around Dänemark gewesen. Das habe ich dann auslassen, weil da war es einfach quasi unmöglich, im Mai nach Dänemark zu reisen. Ja, und dann war ich, nachdem auch die 24 Stunden nicht geklappt haben, war ich im Race Around Austria und das Race Around Niederösterreich im Herbst war dann sozusagen die Alternativplanung. Und für dieses Jahr mehr oder weniger echt spontan entstanden, oder? Die Idee durch das, dass du im Frühling mehr oder weniger, ohne es vorgehabt zu haben, mehr Zeit gehabt hast zum Trainieren auf einmal.
Ja, der Lockdown hat mir im Homeoffice relativ viel Zeit am Ergometer verschafft und ich habe mich gut gefühlt, habe wirklich gern mit Freiheit einfach drauf lostrainiert, ohne spezielles Ziel. Und war dann im Sommer relativ fit und habe mich dann in meinem Urlaub ziemlich spontan am letzten Tag der Anmeldefrist, wo ich dann 200 Euro mehr als notwendig gezahlt habe, noch angemeldet für das Rennen und so ist es bei mir dann dahergegangen.
Also du hast ja im Frühling oder im Frühsommer sogar einen Everesting-Versuch gemacht, oder? Da war quasi der Formhöhepunkt durch die Trainingszeit im Lockdown erreicht und diesen Everesting-Versuch, war der komplett spontan oder hast du da schon irgendwas im Hinterkopf gehabt?
Werbung. Der Sommer ist endlich da. Wir alle lieben das Radlfahren. Wir lieben das Radlfahren im Freien und wir trainieren jetzt wahrscheinlich sehr gern und vielleicht sogar ein bisschen zu viel manchmal.
Es ist ein klassischer Fehler, ein typischer Fehler, auch im Trainingslager, wenn man vielleicht ein bisschen übermotiviert ist und man sich dann in so ein richtiges Loch einfährt. Und um das zu verhindern, dabei kann dir die Trainings-App Join helfen.
Ja, weil strukturierte Trainingspläne, wie sie von Join erstellt werden, nicht nur im Winter Sinn machen, wenn du am Indoor-Trainer bist und irgendwie Trainingspläne, aber weil das tun, es macht natürlich genauso viel oder noch mehr Sinn im Sommer, wenn du draußen unterwegs bist.
Und man muss auch keine Angst davor haben, dass es draußen nicht machbar oder komplizierter ist. Join.cc ladet das Workout einfach auf deine Head-Unit rüber und du kannst das mit allen gängigen Modellen einfach draußen weiterfahren.
Wie gut Join funktioniert im Sinne von individueller Anpassung an deinen Zeitplan, an deine Ziele, an dein Leistungsvermögen, das wissen wir schon. Aber was mir bei Join auch besonders taugt, ist, dass trotzdem das subjektive Empfinden auch noch mit einfließt, weil man hat vielleicht Stress, man hat vielleicht schlecht geschlafen, man hat vielleicht irgendwie einen harten Arbeitstag gehabt und da gibt's dann auch noch diese RPE-Skala von 1 bis 10. RPE steht für Rate of Perceived Exertion. Das ist quasi der Grad der empfundenen Anstrengung und da gibst du ein 1, minimal, super leicht, bis 10, das ist all out, das ist irgendwie voll zach gewesen. Und das natürlich fließt auch ein. Also es werden nicht nur die Daten ausgewertet, sondern auch, wie du dich gefühlt hast.
Und wenn man das macht, dann passt sich Join dir an. Weil es kann schon mal vorkommen, dass sich ein vermeintlich leichtes Training plötzlich richtig, richtig schwer angefühlt hat. Und dann wäre es wichtig, dass sich der Trainingsplan sofort anpasst und umstellt und dass man nicht darauf nur mal ein richtig schweres Training hat, sondern dass man auf das eingeht und dann angepasst weiter trainieren kann.
Es kann aber sein, dass eine richtig harte Einheit extrem gut geht an dem Tag und dann fließt das natürlich ein.
Dann alles Gute am nächsten Tag.
Ja, und wenn ihr das testen wollt, unter join.cc/sitzfleisch gibt es 30 Tage kostenlos die Möglichkeit, komplett unverbindlich und vor allem automatisch beendet, Join zu testen.
Werbung Ende. Nein, ich habe mal gute Form gehabt und habe gedacht, ja, irgendwas muss jetzt her. Und das Everesting wollte ich schon ewig machen, also bevor etwas cool. Aber es ist jetzt dann in den letzten Jahren, hat es dann irgendwie jeder gemacht und immer gedacht, naja, wann, wenn nicht mit der guten Form, das einfach einmal probieren. Und ich bin da ziemlich blauäugig und naiv daran gegangen, habe die vollkommen falsche Strecken und habe es aber dann trotzdem durchgezogen in über 13 Stunden, aber es war Spaß und hat mir gezeigt, dass ich wirklich nicht so schlecht benannt bin.
Und dann, das, was du gesagt hast, der Urlaub, du bist ja quasi nach der Racing und Austria Zieleinfahrt mehr oder weniger Volley dann abgereist, warst beim Feiern am Abend gar nicht mehr da in St. Georgen und du hast dann im Urlaub erst dir entschieden, oder, dass tatsächlich quasi dein kleines Formtief, das über den Sommer entstanden ist, wieder ausbesserst und dich wirklich anmelderst.
Ja, der Urlaub war am Rad, eine kleine Bikepacking-Tour und da habe ich gemerkt, dass die, wenn man eine gute Basis hat, dann kommt die Form relativ schnell zurück und das habe ich gemerkt, habe mich gut gefühlt und habe mir gedacht, jetzt rede ich schon so lange davon, wie das Ultracycling ausschaut aus dem Betreuerauto, vor allem Straps hinterher, jetzt mache ich es selber wieder mal.
Hast du speziell dann die letzten Wochen dafür trainiert oder war das wirklich einfach das Ergebnis aus den Wochen davor und es ist mehr oder weniger so weit gekommen oder hast du dann am Ende, nachdem du dich angemeldet hast, das war ja dann wie viele Wochen vor dem Start?
Das war, müsste sein,
Monat ungefähr?
Ein Monat circa.
Hast du im letzten Wochen Monat dann noch speziell trainiert?
Naja, von dem Monat war ich zwei Wochen nur Urlaub, bin ich jeden Tag Rall gefahren, hab's genossen den Urlaub und dann danach war wieder Büro angesagt und Vorbereitung fürs Rennen, da habe ich dann sehr wenig Zeit am Radl gehabt.
Bei mir war die Zeit nach dem Race Around Austria, das war im Prinzip auch nur, wenn man jetzt noch die ersten zwei, drei Tage nach dem Rennen wegrechnet, weil da ist natürlich gar nichts möglich, da tut alles noch ein bisschen weh und da musst du wirklich einmal erholen, bis du wieder einigermaßen fit bist. Dann ist im Prinzip ein Monat überblieben und da habe ich dann nach den Trainingsvorgaben vom Max Kinselbauer mich natürlich, ja, es waren kurze und harte Einheiten, wie ich mich vorbereitet habe. Das war jetzt am Anfang nicht so lustig, weil irgendwie hast in deinem Hinterkopf, boah, ich habe gerade ein großes Rennen geschafft und sogar gewonnen und Streckenrekord und jetzt hätte ich mir ein bisschen Pause verdient. Aber die Realität ist halt oft echt, wenn man sein Hobby zum Beruf gemacht hat und vom Radlfahren leben will, dann bleibt halt oft wenig Zeit zum Genießen und Zurücklernen. Dann waren halt echt wieder viele Einheiten dabei, die nur zwei, drei Stunden lang waren, aber halt mit vielen kurzen Intervallen, dass quasi ja die Fitness bleibt besser werden, wäre nach dem Race Round Austria nicht mehr, aber dass ich zumindest so gut wie es geht auch im intensiven Bereich gut, stark und fit bleibe und die Form so gut wie möglich konservieren kann zum Race Round Niederösterreich und da die, sagen wir wirklich, die tiefgehende Erschöpfung nach so einer dreieinhalb Tag Nonstop-Tour so gut wie möglich aus die Viers ausbringen.
Und wenn du das professionell machst, so wie du, dann spielt natürlich auch ein bisschen hinein, dass du natürlich deinen österreichischen Meistertitel verteidigen willst und nicht ganz schlecht am Start stehen willst.
Das spielt mit, ja. Es hat 2018 habe ich den Meistertitel schon einmal gewonnen, da war es die Erstaustragung, wo das der Radsportverband auch wirklich aufgenommen hat. 2019 war es dann der Dominik Schickmeier und 2020 haben wir gedacht, ist wieder ein gutes Jahr, um das wieder zurückzuerobern. Schade war natürlich nur, der Dominik war im Frühling, im Mai in super in Form, hat als Titelverteidiger an den Start gehen wollen und durch die Verschiebung und ein paar private Entscheidungen bei ihm hat er im Herbst dann leider nicht mehr teilgenommen. Das heißt, einer der ganz, ganz guten Fahrer war leider nicht am Start durch die Verschiebung, aber dafür auch da gibt es Positives zu berichten hat der Robert Müller, der beim Race-Round Austria so extrem gut gefahren ist und Zweiter geworden ist, sich noch kurzfristig entschieden, so ähnlich wie du, dass er im letzten Moment sich noch anmeldet. Und das heißt, ich habe jetzt plötzlich einen anderen extrem starken Konkurrenten gehabt, wo ich gewusst habe, wenn ich da gewinnen will, muss wirklich alles wieder passen.
Da rufen zwei Fahrer ein Duell aus und anscheinend nimmst du nur eins ernst. Also mein Fedehandschuh hast nicht aufgenommen, den vom Robert schon.
Na, ganz so ist es nicht. Wir haben ja uns eigentlich was ausgemacht, weil im Frühling war der ursprüngliche Plan, es gibt zwei Startblöcke, die ganz schnellen Fahrer starten am Abend und die nicht ganz so schnellen Fahrer, ich will jetzt da nichts Beleidigendes sagen, dir gegenüber starten etwas früher und es wären 6 Stunden gedacht gewesen. Und du hast dir gesagt, du sagst bei der Rennleitung Bescheid, du möchtest im ersten Block starten und hast damit gerechnet, dass du 6 Stunden vor mir auf die Strecken gehst und jetzt wäre das Duell folgendermaßen gewesen.
Ich starte 6 Stunden vor dir und komme vor dir im Ziel an. Das war der Plan. Aber nachdem sie das dann so spät in den Herbst verschoben hat, war das mit den Startzeiten so nicht mehr möglich, weil es einfach im September schon viel früher finster wird und dann kann man die Blöcke nicht mehr so auseinanderziehen und dann im Endeffekt bin ich dann nur 2 Stunden vor dir gestartet. Was es für mich, so realistisch bin ich dann schon, sehr schwierig gemacht hätte, vor dir anzukommen.
Ja, und ich bin auch realistisch und deswegen habe ich mir gedacht, der Flo ist ein guter Konkurrent, aber der Robert Müller ist vielleicht ein noch besserer Konkurrent und es waren ja viele andere Namen auch noch am Start, aber das schauen wir uns nach und an. Ich würde sagen, huchen wir uns einmal an, wie so die Stimmung vor dem Start war. Du warst quasi schon fast abfahrbereit und ich habe noch ein paar Stunden Zeit gehabt, bis es dann losgegangen ist. Wir stehen jetzt ungefähr 1 Stunde vor dem Flosheim Start. Du fährst jetzt das erste Mal wieder seit sehr langer Zeit selber ein Rennen. Wie ist jetzt die Nervosität?
13 Jahre ist es her, mein letztes Rennen. Ich bin sehr nervös, aber es ist halt der späte Start. Ich bin schon den ganzen Tag auf den Beinen, das taugt mir nichts. Zu viel Zeit zum Nachdenken.
Ja, du bist im Auto gesessen, oder? In deinem wunderbar voll geilen, was ist das, ein Golf?
3-Türer, der sportliche.
Also klassisches Radlrennen wie damals in die guten alten Zeiten mit einem kleinen Auto als Betreuerteam. Du hast einmal gesagt, du willst den Vorsprung vom Start durchziehen. Bist sehr zuversichtlich?
Das war, wie ich noch gedacht habe, ich kriege 6 Stunden Startvorgabe. Jetzt mit den 2 Stunden 40 wird es knapp, wird zumindest sportlich.
Hey, und wie geht's deiner Crew?
Ja, wir sind auch schon super nervös, aber wir haben ein super Betreuerteam. Wir haben extra den Roman mitgenommen, der hat 2,10 Meter, haben wir gedacht, das passt gut zum Golf. Aber wir freuen uns auch schon.
Nein, es wird sicher total bequem. Ich freue mich schon voll. Es sind, glaube ich, 27 Stunden oder sagen wir, das kriegen wir hin.
Es ist so, dass sie zu mir gesagt haben, die Siegerehrung ist morgen am Abend. Also ich hoffe, wenn alles gut läuft, dass ich bei der Siegerehrung dabei sein kann. Ich hoffe, dass du auch dabei bist. Aber wenn du nicht dabei bist, ist es trotzdem so, wenn die langsameren Fahrer im Ziel sind, machen sie die Siegerehrung. Das heißt, ich hoffe, dass alle brav in der Karenzzeit bleiben. Und wenn du mit 27 Stunden ins Ziel kommst, wäre das geil. Weil Karenzzeit sind 30 Stunden.
Ja, dann wäre ich rechtzeitig zur Siegerehrung genau da.
Also, dass zumindest du wieder nicht das verzögerst. Das ist ja super.
Ich will ja auch haben. Ich habe ja auch nicht das Bedürfnis, noch eine Nacht länger da zu bleiben. Obwohl es schön ist.
Ja, dann gute Fahrt und wir sehen uns unterwegs einmal, wenn alles gut geht.
Ja, ich hoffe, so spät wie möglich.
Kamerakind Christoph bei seinem ersten Interview, seinem ersten Live-Interview.
Du, bei mir ist aufgefallen, du hast dir gesagt, du bist sehr nervös und dann hast du gesagt, du hast seit 13 Jahren wieder mal ein Radrennen, was du hörst. Ich glaube, du hast vor lauter Nervosität ein bisschen an Blödsinn erzählt, oder?
Genau, vor 13 Jahren war nämlich mein erster Glocknermann und der zweite war dann vor 10 Jahren. Also 2010 war mein letztes Rennen. Aber ob 13 oder 10 Jahre macht es, glaube ich, nicht mehr fett. Also von der Erfahrung kann ich nicht mehr viel zehren.
Aber waren nicht 24-Stunden-Rennen auch noch dazwischen?
Ja, natürlich. Ich bin auch letztes Jahr 2019 ein 24-Stunden-Rennen in Hitzendorf gefahren. Das war so ein bisschen auch mein Anhaltspunkt, woran orientiere ich mich, wie gebe ich meine gewünschte Zielzeit an. Da bin ich dann auf die 27 Stunden gekommen, weil in Hitzendorf bin ich in 24 Stunden mit den halberten Höhenmetern genau 600 Kilometer gefahren, 598, aber sind wir da nicht so. Und dann beim Everesting habe ich aber die Höhenmeter geschafft und habe gemerkt, ich bin ein bisschen besser drauf wie beim 24-Stunden-Rennen vor einem Jahr. Und deswegen haben wir gedacht, ja, 27 Stunden, das klingt nach einem guten, realistischen Ziel.
Wenn wir vorher kurz über die Faszination geredet haben von diesen Rennen, also von Rennen in der Distanz, wollte ich auch noch dazu sagen, dass zu mir oft gesagt wird, das ist ja für mich quasi nur ein Sprint oder das ist ja eigentlich eine Kurzdistanz und das ist ja nicht so schlimm. Das stimmt halt auch noch bedingt, weil natürlich in Relation zum Resonant Austria ist es nicht so weit und man ist nicht so lange unterwegs, aber ich finde, anstrengend und hart sind die Sachen immer in dem Ausmaß so schnell, wie man es angeht. Und gerade auf dieser Distanz finde ich, dass die Konkurrenz oft viel dichter zusammen ist, weil du viele Fähigkeiten nicht so ausspülen kannst. Da geht es wirklich ums körperlich fit sein, ums Rennen fahren, um schnell sein. Da brauchst du nicht wirklich mit Stoffentzug umgehen, du musst nicht Sitzpositionsprobleme am Radl beheben. Und viele Sachen, die bei mehrtägigen Rennen auftreten, kommen bei den kurzen Rennen eben nicht so wirklich ins Spiel. Und es muss trotzdem perfekt laufen, weil wenn ich jetzt da zum Beispiel einen Penalty kriege von 15 Minuten oder mich verfahre oder einen technischen Defekt habe, bei einer Vorzeit von circa einem Tag fällt eine Viertelstunde verlorene Zeit viel mehr ins Gewicht, als wenn ich 8 Tage unterwegs bin. Da kann ich die Viertelstunde wieder besser einholen. Das heißt, ich finde, wenn man da jetzt auf eine Platzierung fährt und ganz vorn sein will, muss bei diesen kurzen Rennen, muss es oft noch besser laufen, weil du da keine Fehler erlauben kannst und auch keine Schwächephasen.
Die reine körperliche Leistungsfähigkeit hat einen noch höheren Stellenwert auf so kurzen Rennen, ja. Da gebe ich dir recht. Und ohne jetzt das despektierlich zu meinen, die Crew ist weniger wichtig. Natürlich tun Crew-Fehler weh, weil jede Zeit doppelt so schwer wiegt, jede verlorene Zeit. Aber es gibt weniger Möglichkeiten, Crew-Fehler zu machen, nachdem du ja außer zum Pinkeln nicht absteigst bei so einem Rennen.
Und apropos Crew, wir haben es jetzt eh schon beim Zuspieler kurz gehört. Wer hat dich betreut? Wie wart ihr da aufgestellt?
Meine Freundin, die Sabine, der Roman, ein Freund von mir und später, der war bei dem Interview noch nicht da, da war ich schon 2 Stunden unterwegs, zu uns gestoßen, mein Bruder.
Ich hab's da gleich alles ausgereizt, also auch Crew-Wechsel quasi oder Crew-Tausch unterwegs, du ist mit einem halberten Team starten, ist auch ziemlich mutig.
Ja, mit 2/3 vom Team, ja. Mein Bruder ist Lehrer und so flexibel er in den Sommerferien ist und so viel Zeit er hat, aber wenn er Freitag bis 12 Uhr Unterricht hat, dann hat er Freitag bis 12 Uhr Unterricht. Da gibt es nicht eine Stunde früher gehen oder Zeitausgleich nehmen, das geht leider nicht. Und dann ist er hinterhergefahren nach dem Start und hat dann, also ist ziemlich weit hinterhergefahren, also wirklich erst noch 2-3 Stunden zu uns gestoßen, das Auto irgendwo in der Pampa abgestellt, noch schnell einen WhatsApp-Status an sich selber gestickt, damit wir in 2 Tagen das Auto wiederfinden. War abenteuerlich, aber ab dann waren wir zu dritt.
Ja, und mein Team war super gut wieder eingespielt, weil einfach Leute dabei waren, die schon öfter solche Rennen gemacht haben, nämlich der Lex Carelli, Fotograf und Betreuer seit 2008 war er das erste Mal dabei, er war bei jedem Race Across America dabei. Dann der Manuel Hausdorfer, der Hausi, auch Fotograf und in dem Fall, wo 2 Fotografen dabei waren, hat der Hausi dann die Autofahrer und gute Seele und Mädchen für alles Rolle übernommen. Und der Philipp war auch mit, der bis jetzt beim Ram das Wohnmobil gemanagt hat. Der hat sich um meine Ernährung, ums Laptop-Protokoll gekümmert. Und es waren eigentlich 3 Leute, die ja schon sehr erfahren waren, aber trotzdem natürlich alle für die Natürlich haben wir alle drei das Rennen zum ersten Mal gemacht, logisch. Aber ich habe gewusst, ich kann mich auf die verlassen.
Und zum Philipp möchte ich noch sagen, wir haben ihn ganz kurz erwähnt bei der Zieleinfahrt vom Race Around Austria. Ich habe mit ihm gesprochen, er hat es uns nicht böse genommen, dass er da vielleicht ein bisschen botschert weggekommen ist. Er hat es sehr sportlich genommen und freut sich, dass er erwähnt worden ist.
Er hat in unserer RAM-Gruppe sogar geschrieben, jetzt ist er berühmt, er hat den Durchbruch geschafft. Was mich fasziniert hat, wie wir uns da vor dem Start getroffen haben, ich habe mir das Auto angeschaut und ich habe mir gedacht, das gibt's doch nicht, ich glaube das nicht. Wir haben irgendwie uns beide vorher ein bisschen ausgetauscht und uns gegenseitig irgendwie so geholfen mit Tipps, was braucht man beim Auto, was braucht man nicht. Technik nehmen wir beide recht wenig mit, weil dann kann er wenig kaputt werden. Aber ich habe mir das Auto angeschaut und da hat in der vorderen Sitzreihe ganz was Essentielles gefällt.
Ja, wie kurz angesprochen im Startraum-Interview, wie ich es nennen möchte, ich bin mit meinem eigenen Auto gefahren, das ist ein Golf, den habe ich von meinem Opa geerbt, der Dreitürer. Und um Platz zu schaffen für Technik und Material, habe ich den Vordersitz ausgebaut. Dann habe ich eine Person die Fahrt und zwei Personen im Fond quasi mit viel Platz vor sich, um alles griffbereit zu haben. Habe ich mir überlegt, ist wahrscheinlich bequemer, als wenn alles irgendwie hinter dir ist und du ständig nach hinten greifen musst, wenn du einfach alles vor dir griffbereit hast. Hat nicht so schlecht funktioniert und wir waren ja doch eine Zeit länger unterwegs.
Ich habe das super gefunden. In die Jahre gekommener Golf, also jetzt nicht best gemeint, aber einer, der schon viel mitgemacht hat und anscheinend auch sehr robust ist und gut haltet, ohne Beifahrersitz, das ist echt eine super Konstruktion gewesen. Reserveradl war oben am Autodach und innen drinnen habt ihr technisch eigentlich auch kaum was gehabt, gell?
Ja, ich habe Zusatzscheinwerfer gehabt, die habe ich noch vom Glocknermann gehabt. Die waren nur so mittelhell, die haben nicht viel Benefit gehabt, aber ich habe sie noch daheim gehabt und habe sie halt montiert am Dachträger. Ein Lautsprecher, der war viel zu leise, weil ich habe mir deinen Verstärker ausgepackt und der war einfach zu leise, der hat das nicht dafiert. Der hat dann nicht funktioniert, aber ich habe die Route eh auf meinem Garmin gehabt. Und dann habe ich nur so eine kleine Lavur, wie wir das nennen. Also so eine Plastikschüssel, Schale mit ein paar Trinkflaschen und einen Kofferraum voller Schuhe. Und damit war ich unterwegs. Eine kleine Werkzeugkiste habe ich noch dabei gehabt. Aber habe ich nicht gebraucht, habe keine Panik gehabt.
Wir haben es auch sehr minimalistisch gemacht. Wir haben wieder von einem meiner Sponsoren das gleiche Auto gehabt, das wir beim Race Around Austria gehabt haben. Das war auch mittlerweile in der Werkstatt, also die Handbremsen war wieder in Ordnung. Und was mich extrem gefreut hat, wir sind ja im Gegensatz zu dir und euch, ihr seid einen Tag vor dem Start ausgefahren, habt draußen übernachtet. Wir sind erst in der Früh am Tag des Starts hingefahren, haben dann auch am Weg das Auto getauscht und uns das Auto vom Sponsor abgeholt. Und was ich bis jetzt noch nie erwähnt habe, weil ich mich nicht beschweren will, dass ihr beim Race Around Austria ein paar Teile von mir verloren habt. Ich werde auch immer kritisiert als Chaot und ich schaue nicht auf meine Werkzeugkisten und mir fehlen immer Teile und ich bin so unordentlich. Ich habe nämlich nach dem Race Around Austria ein Funkgerät war verloren, Werkzeug hat gefehlt und wir sind mit 4 Rücklichter und 4 Vorderlichter ins Rennen gestartet. Und sind mit 5 Rücklichter und 3 Vorderlichter ins Ziel gekommen. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Es ist einfach so gewesen. Und ich wollte im Nachhinein nicht euch jetzt irgendwie auf die Nerven gehen und herumjammern, dass ein Funkgerät fehlt. Das passiert halt im Laufe des Rennens. Wir haben das gewonnen und da damals nicht auf Kleinigkeiten herumreiten. Aber wie wir dann das Auto abgeholt haben und eingerichtet haben, findet man plötzlich unterm Beifahrersitz alle Sachen, die mir gefällt haben. Das Werkzeug, das Funkgerät, alles war da. Das heißt, zum Glück haben die das nicht hundertprozentig geputzt und die Sachen, die wir nach dem Rennen dort vergessen haben, sind wieder aufgetaucht. Das war einmal so ein kleines Erfolgserlebnis am Weg zum Start.
Es geht einfach nichts verloren. Das erinnert mich an die Anekdote auch von meinem allerersten Ram, wo wir 2 Stunden vorm Start panisch losgefahren sind und eine Fahrradpumpe gekauft haben, weil deine, die du mitgebracht hast, nicht auffindbar war. Und gefunden haben wir es dann im Ziel beim Zusammenpacken und dann sind wir mit 2 Fahrradpumpen heimgeflogen.
Ja, und die pumpen habe ich heute noch und ich muss immer beim Radlaufpumpen an die super Geschichte zurückdenken. Grundsätzlich haben wir die Technik auch minimalistisch gehalten. Wir haben nicht einmal Zusatzlicht gehabt, weil die Überlegung war, erster Teil der Strecke ist recht simpel, wenig Abfahrten, wenig Kurven, da geht es viel grad und flach dahin, da reicht das normale Licht vom Auto und sonst kaum Elektronik drinnen, eben nur Lautsprecher mit einem kleinen Verstärker und der Rest wird über Funkgeräte gemacht und das war es eigentlich. Man braucht da im September keine Kühlbox und sonstige Dinge. Das heißt, das war wirklich das Motto, nehmen wir so wenig wie irgendwie geht und kann unterwegs sein, am wenigsten passieren und am wenigsten schief gehen.
Ja, Kühlbox braucht man wirklich nicht. Das ist eher das Chance, dass irgendwo noch Auslässe von der Heizung vom Auto findest, um alle möglichen Sachen noch irgendwie warm zu kriegen, weil es war verdammt kalt.
Du bist ja ins Rennen gegangen um 16.24 Uhr, hochmotiviert und ich war da gerade noch eine kleine Runde aufwärmen und habe mir vom Streckenrand die ersten Starter angeschaut und war ziemlich aus dem Häuserl, wie ich gesehen habe, wie du hochmotiviert daherkommst.
Geh mal, jawohl! Sitzfleisch, Alter!
Man hört wie Vorbeirausch. Ich war wirklich also hochmotiviert, vielleicht ist übermotiviert das richtige Wort. Wir haben gerade vorher unsere Garmin-Werte ein bisschen angeschaut. Ich habe direkt nach dem Start, 10 Sekunden nach dem Start, 194 Puls gehabt. Also ich bin wirklich, das war wahrscheinlich auch die neue Nervosität, ich bin wirklich, wirklich sehr motiviert eingestartet. Und ich bin gestartet kurz. Es war 4:30, es war ein wunderschöner Tag, es war perfektes Wetter, aber es war vielleicht schon ein bisschen zu kalt für kurz, aber ich habe das dann durchgezogen.
Beim Anschauen deiner Pulswerte, ich habe mir gedacht, ich sehe nicht richtig, du hast wirklich 194 Puls gehabt und das war eigentlich nicht nur die ersten 3 Minuten wegen Nervosität, sondern du hast ja am Anfang richtig draufgedruckt, oder? Du bist ja, der Puls ist ja lange Zeit so hoch geblieben. Weil ja. wenn ich mir da jetzt noch die Startzeiten anschaue, du bist mit Startnummer 12 ins Rennen gegangen, das heißt 11 Fahrer waren vor dir und das Startintervall war 2 Minuten.
Weil wir vorher geredet haben, über die Strecke nicht so gut kennen. Wenn ich so einen kleinen Hügel dort gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja gut, da drucke ich nicht drüber. Aber die sind dann doch alle deutlich länger, als sie unten ausschauen. Und deutlich steiler. Und dann habe ich da wirklich ziemlich viel Energie aufgewendet, weil ich gedacht habe, na, da drucke ich nicht drüber, brauche ich nicht überschalten, gehe kurz aus dem Sattel, fahre drüber. Das hat, ja, das erklärt den hohen Puls am Anfang und das hohe Tempo. Ich habe wirklich ziemlich bald angefangen, Leute vor mir zu überholen. In dem Moment, wenn es einfach voll taugt hat und die haben es einfach so geil gefühlt dabei und habe gedacht, jawohl, ich bin so geil drauf, ich bin so schnell und jetzt rolle ich das Feld da auf und hole mir einen nach dem anderen, einen nach der anderen. Ja, aber es ist nicht lang so gut gegangen.
Also, so wie ich das von mir kenne, was nämlich das Gemeine ist,
Werbung. Seitdem wir unseren Podcast gestartet haben, Flo, bin ich so richtiger Podcast-Fan geworden. Also ich habe mir jetzt einige Formate gefunden, wo ich echt immer wieder und sehr gern reinhöre. Und einer meiner absoluten Lieblingspodcasts ist Erklär mir die Welt von Andreas Sator.
Seitdem wir unseren Podcast machen, werde ich ständig auf genau diesen Podcast angesprochen und mir werden immer wieder Links geschickt, der Podcast wird mir immer wieder empfohlen und ich höre selbst wirklich gern rein.
Ich finde es halt echt super, weil ich meine, wir reden natürlich sehr viel übers Radlfahren, aber andere Themen sind ja genauso interessant und ich denke so für Allgemeinbildung und generell Wissen ist es super, wenn man seinen Horizont ein bisschen erweitert und Erklär mir die Welt bespricht jetzt sehr oft Themen aus Politik, aus Umwelt, Nachhaltigkeit, aus Wirtschaft, aus Weltgeschehen und der ist halt sehr gut recherchiert in einer sehr gut verständlichen Art und Weise und das Motto des Podcasts, dass er uns helfen soll, die Welt besser zu verstehen. Also zumindest bei mir gelingt es hervorragend.
Ja, also ich finde also die Themenauswahl extrem spannend, extrem vielseitig. Es sind immer wieder Themen dabei, wo ich gar keine Ahnung habe. Und es ist wirklich extrem zugänglich auf vorbereitet. Es sind so wirklich die Fragen, die ein Laie wie ich dann auch stellen würde oder die mich interessieren würden. Also es ist wirklich Horizont erweitern, würde ich es fast nennen.
Die 400. Folge von Erklär mir die Welt kommt jetzt am 23.06. online. Den Podcast gibt es seit 8 Jahren und das Jubiläum gehört gefeiert. Und eine Episode, auf die ich wollen wir ganz besonders hinweisen, weil ich glaube, die ist für alle, die Sitzfleisch mögen, auch sehr interessant.
Ja, und das wäre die Folgennummer 306. Erklär mir deine Radweltreise mit Tanja Willers. 400 Folgen sind wirklich viel. Straps, vielleicht kannst du deine Lieblingsepisode wahrscheinlich nicht sagen, aber vielleicht irgendeine Episode, die dir irgendwie im Kopf geblieben ist, an die du dich gern zurückerinnerst.
Ich weiß es noch ganz genau. Es war 2023. Es war Frühling. Ich bin in Montenegro gewesen, Radl fahren und bin zwischen Nikšić und Podgorica gefahren und habe mir eine Folge angehört über die Inflation. Das war 2,58 und seitdem habe ich verstanden, warum Inflation nichts Schlechtes ist, sondern warum es in einem gewissen Maß sinnvoll ist, dass Dinge mit der Zeit ein bisschen teurer werden.
Ich kann mich sehr gut erinnern an die Episode mit Franz Fieböck, österreichischer Astronaut. Und nachdem ich wie jedes Kind davon geträumt habe, Astronaut zu werden, habe ich mir das natürlich sehr, sehr gern angehört.
Zumindest Podcaster bist geworden.
Immerhin, ja.
Wir können euch den Podcast wirklich empfehlen. Und besonders
Erklär mir deine Radweltreise, Folge 306, überall, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende.
Du hast trainiert. Du hast die letzten Rennen vor dem Tag gut regeneriert, du hast ordentlich gegessen, du hast quasi alle deine Energiespeicher gefüllt und du fühlst dich einfach am Start wirklich top. Ich meine, so soll es idealerweise sein. Und dann, wenn du auf die Körpergefühl hörst, dann fühlst du dich einfach so extrem verdammt gut an dem Tag, wo der Start ist. Und dann spürst du nicht, dass du die kurzen Anstiege oder die paar Höhenmeter da viel zu schnell drüber fährst, weil es tut dir einfach nicht weh, du bist einfach mega in Form. Und da habe ich einfach für mich gelernt, dass die Physik, die Zahlen, die Fakten halt einfach schon wichtig sind. Aufs Körpergefühl hören ist schon gut, aber das Körpergefühl täuscht dich halt, wenn du so in Euphorie bist. Und ich glaube, du hast die Zahlen wahrscheinlich schon gesehen, aber da gedacht, ah, das macht nichts, oder? Die brauche ich mir heute nicht unbedingt zu Herzen nehmen.
Naja. Genau, im Gegenteil. Ich habe sie gesehen und habe mir gedacht, jawohl, so gut war ich ja schon lange nicht mehr unterwegs. Das sind ja super Zahlen, weiter so. Statt genau den gegenteiligen Schluss daraus zu ziehen. Ein bisschen aber vom Gas, den Schluss habe ich nicht so.
Ich habe etwas mehr als 2 Stunden noch Zeit gehabt, bis ich dann wirklich dran war. Ich bin als Letzter ins Rennen gegangen mit Startnummer 72 um 18.42 Uhr. Und ich habe mir gedacht, bist du wahnsinnig? Es ist so kalt, es ist nicht nur, dass viele Kabarettisten übers Waldviertel Witze machen, dass es dort ein halbes Jahr kalt ist und das andere halbe Jahr ist Winter, sondern das dürfte wirklich so sein, es ist im Waldviertel echt frisch. Und ich bin da auch kurzärmelig zurückgekommen, mir hat es geschüttelt, mir war so kalt und ich habe dann halt überlegt, ja, was ziehe ich mir fürs Rennen an. Ich finde es unausstehlich mit Beinlinge vorn lang. Und haben wir überlegt, okay, kurze Hosen ist eigentlich, das kannst du nicht machen, weil es wird in der Nacht wahrscheinlich weit unter 5 Grad runtergehen. Und ich muss mir überlegen, dass ich eine Bekleidung finde, die für den Start, fürs ganze Rennen bis zum Türenlauf passt, damit ich nicht stehen bleiben muss, mit zum Umziehen. Und habe mich dann halt für Knielinge entschieden, also für 3/4 Hosen. Jacke kann man sich schon während der Fahrt umziehen, aber die Beine sollten halt einmal so gut eingekleidet sein, das passen, aber du bist wirklich kurz gestartet, oder?
Ja, es war wirklich schön und ich habe ja keine Aufwärmrunde gefahren, weil ich habe mir ja jedes Gramm an Energie aufgespart. Aber wenn du in der Sonne gesessen bist, dann war es okay, aber mit ein bisschen am Fortwind oder in einer Abfahrt oder wenn es ein bisschen schattig war, war es gleich ziemlich frisch. Und Hosen habe ich auch nur eine kurze Anzeige, weil, wie wir gelernt haben, beim Besten, man kann auch Racer und Austria nur mit einer Hose durchfahren.
Ich bin dann auch vor dem Start nochmal, also wir haben uns zu dritt nochmal, der letzte Hause und der Philipp sind noch was essen gegangen, ich habe wieder meine Flüssignahrung währenddessen getrunken und wir haben uns nochmal die Starterlisten durchgeschaut von den Fahrern, auf die wir ganz speziell achten wollen, wenn es um einen ersten Platz geht oder ums Podium. Und da haben wir jetzt speziell gerechnet mit dem Martin Benzus aus Deutschland. Der hat schon mal die 24-Stunden-WM im Einzelzeitfahren gewonnen in Borrego Springs. Dann war der Dominik Meierhofer am Start, ein recht junger Fahrer aus Salzburg, der beim Racerhund Austria schon super Ergebnisse gehabt hat. Der Philipp Keider, der leider beim Racerhund Austria ausgeschieden ist, aber in Führung liegend. Und du weißt ja einfach, wie gut der fährt, wenn er es ins Ziel bringt. Der Dickbauer Manuel, der Sieger der Racerhund Austria Challenge des letzten Jahres. Der Manuel Geier, der seit einigen Jahren weniger gemacht hat, aber grundsätzlich ein super Fahrer ist und jetzt sozusagen wieder ein Comeback gibt, und eben der Robert Müller. Und ja, mit diesem Denken über die Konkurrenz und dem, während meine Betreuer die letzten Sachen einkauft haben und vorbereitet haben, ist es dann für mich schon langsam ernst geworden.
Und wie wir gleich hören werden, war bei dir am Start ein bisschen mehr Action wie bei mir.
Aber es war generell auch da wieder natürlich die Verordnungen, keine Menschenansammlungen, es war alles sehr diszipliniert, es hat die Maßnahmen gegeben, die Corona-bedingten, aber es war trotzdem eine super Stimmung, super organisiert, und der Start war echt sehr schön, ein schöner Moment.
Apropos ins Rennen starten, es geht los für Christoph Strasser. Sensationelle Sache, lassen Sie ihn los, hauen Sie raus. Christoph, viel Spaß.
Zu dem Audiofile gibt es ein Video, das habe ich gerade gesehen. Ich habe gesehen, du bist ja gleich ins Pedal reingekommen. Ich habe ja da über das Kopfsteinpflaster und mit meinem hohen Puls ein bisschen dauert, bis ich ins zweite Pedal reingekommen bin.
Ja, es ist mir fort am Startplatz in Weitra los. Das ist ja wirklich ein wunderschönes Altstadtzentrum. Es ist ja Weitra sehr bekannt für die schöne Altstadt und auch die riesengroße Brauerei. Und durch das Stadttor aussieht, ja, da ist es ziemlich rumpelig. Und wenn du nicht sofort ins Pedal kommst, wirst du wahrscheinlich länger brauchen, bis du den Asphalt erreichst und einklicken kannst.
Ja, zum Glück gibt es von mir kein Video, weil das war nicht so dynamisch, wie ich mich selbst gern sehe als Radfahrer.
Ich habe nicht so einen hohen Puls gehabt, ich bin sehr kontrolliert ins Rennen gestartet, aber über das werden wir in der nächsten Episode reden, wie die ersten Stunden für mich waren und warum ich in Flow ewig lang nicht eingeholt habe. Das hören wir in einer Woche. Werbung.
Die Rallsaison ist im vollen Gange, das heißt, meist viel unterwegs, meist viel vielleicht in öffentlichen WLANs und in irgendwelchen WLANs von Hotels unterwegs.
Ja, ich glaube, ganz egal, ob es jetzt um Radfahren geht, um Radtouren, Radrennen oder einfach um Ausflüge im Sommer, es lohnt sich immer, wenn man unterwegs ist, in fremden oder öffentlichen WLANs sich einloggt, einfach darauf zu achten, dass man auf der sicheren Seite ist. Du gehst halt um so Bankdaten, Online-Identität, Passwörter.
Und genau dafür gibt es NordVPN. Mit NordVPN kannst du deine digitale Identität schützen.
Unter nordvpn.com/sitzfleisch kann man 30 Tage testen und es gibt eine Geld-zurück-Garantie.
Wenn ihr danach genauso überzeugt seid wie wir, kann man unter der gleichen Seite www.nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließen und bekommt 4 Monate obendrauf.
Und das Beste, was wir bis jetzt vergessen haben, ist, man kann es auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Und einen Trick hast du nicht verraten, wenn es darum geht, Reisen zu buchen. Wie machst du das?
Auch dann nutze ich NordVPN, weil in bestimmten Regionen Flüge und Hotels deutlich billiger sind. www.nordvpn.com/sitzfleisch.
Werbung Ende.